Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bodhoff.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, ja sogar ein sonniges Willkommen. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das Wetter in Deutschland ist, aber vor 2 Tagen hat meine Mutter mir noch ein Video gesendet, wie es bei uns in Gudensberg geschneit hat. Und da war ich natürlich happy, dass ich gerade im Urlaub bin. Deswegen hört ihr mich diesmal aus Dubai.
Ja, so sieht's aus, ne? Runde 5 Podcast, da kann man sich in Dubai Urlaub leisten nach einer Episode.
Ja, läuft ja bei uns. Ich meine, die Kohle, die beim Podcast reinkommt, da kann man schon mal 3-mal im Jahr Urlaub machen.
Ja, genau. Matthias? Ja,
schön wär's. Wenn wir mit Podcast Geld verdienen könnten, dann würde ich halt jeden Tag einen machen. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es wenig Möglichkeiten. Da müsste man halt Werbung mit reinnehmen und dann müsste man vorher immer sagen, sowas wie, hey, und wir haben einen neuen Energy-Drink von und wenn ihr den trinkt und dann, aber ansonsten kriegt so für Podcast kein Geld, oder?
Ja, nee, wir können so einen Sackrasierer, gibt's doch. Habe ich auch mal Werbung gemacht vor Ewigkeiten.
Sackrasierer?
Ja, gibt's sowas.
Also wenn du so eine Werbung machst, dann kommen wir ja gleich hier. Dann können wir ja gleich hier im Podcast Werbung machen für mein Coaching. Das ist allemal besser als ein Sackrasierer.
Ja, aber einen Sackrasierer braucht man. Eigentlich nicht, ja. Ich muss ja ehrlich sein, es ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ja. Aber es geht nichts über so einen Philips Bronblade. Ist einfach der beste elektrische Rasierer, den die Menschheit erfunden hat. Und ich hatte dann diesen anderen Rasierer da. Den kannst du auch für alles benutzen. Ja, kannst du deinem Hund die Pfoten kürzen und so. Kannst du echt alles machen, war nach...
Ja, auch die Hecke schneiden im Garten.
Ja, Rasenmähen quasi, ne? Dauert nur ein bisschen. Der war nach 3 Monaten kaputt, Alter. Das war echt eine Katastrophe. Aber gut, wollen wir nicht so viel über...
Genau, ist ja kein Comedy-Kanal hier.
Ja, nur manchmal.
Absolut.
Ja, genau, ja, Matthias, wie ist es denn im Urlaub? Ist schön?
Ja, super. Ich meine, Dubai, klar, ist teuer. Aber halt schon alles sehr sauber, sehr luxuriös, sehr sicher. Ist schon spannend, interessant. Wobei man natürlich auch immer ein bisschen Kritik üben muss. Hier habe ich jetzt auch gehört, wie du fliegst nach Dubai. Und dann ging es dann gleich wieder los mit Menschenrechten und Umweltverschmutzung und. Boah, irgendwie wollte ich mich natürlich über das Thema gar nicht beschäftigen.
Aber Matthias,
gibt natürlich immer viele Argumente.
Du lässt das auch zu nah an dich rankommen.
Nein, um Gottes Willen.
Sind das Freunde, die das sagen oder so?
Nö.
YouTube-Kommentare, sag ich mal.
Ja, Instagram, was weiß ich, Facebook, wo es die Leute immer herbekommen oder im Studio irgendwelche eher fremden Menschen, die ich dann drauf ansprechen.
Ich sag dir ehrlich, ich hatte gestern auch mit hier Miss Kampfgeist über eine ähnliche Thematik gesprochen. Und zwar, also wir gucken ja ganz gerne mal so ein paar so trashige Sendungen, DSDS oder sowas, finden wir ganz interessant.
Ja.
Und da ist ja teilweise der Hate unter nicht ganz so guten Kandidaten in den Kommentaren ja echt eine Katastrophe. Und so eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, war, warum hassen Leute so krass in den Kommentaren, weißt du? Ich habe halt eher so die Attitüde, wenn es mich nicht bockt, ja, dann scroll ich halt weiter. Das ist wie mit so komischen Showkämpfen, so komischen Fake-Kämpfen. Ey, wenn die mich nicht bocken, dann schreibe ich nicht rein. Alter, was eine Scheiße, ihr seid alles Arschlöcher. Dann scroll ich halt einmal kurz weiter und dann ist das Thema wieder vergessen. Aber manche steigern sich da echt rein. Finde ich schade.
Mir wäre die Zeit zu schade.
Naja.
Mir die Mühe zu machen, irgendwelche Kommentare zu schreiben. Wir haben das gestern auch gehabt. Ich war gestern natürlich auch, um das meiner Tochter zu zeigen, hier in einem Aquarium, wo du ganz viele Fische und Haie anschauen kannst. 20.000 verschiedene Fischarten. Und ich wollte halt natürlich, dass meine Tochter das sieht. Ich wollte ihr die Tierwelt, die Natur weiterbringen, dass sie natürlich auch ein Verhältnis dazu bekommt. Aber es hat natürlich dann gleich böse Kommentare gehagelt auf Instagram, wie wir sowas unterstützen können, die Tiere hier in Gefangenschaft. Und
ja.
Puh, das war natürlich echt krass. Also,
Matthias, ist doch klar, wärst du nicht hingegangen, wenn sie übermorgen pleite gewesen und die Tiere wären alle wieder im Ozean. Aber ja, du musstest natürlich hingehen und die Tiere dort weiter gefangen halten. Finde ich scheiße.
Also zum einen hoffe ich und wünsche ich natürlich und denke ich aber auch, dass den Tieren da im Aquarium gut geht. Natürlich wird es keine Freiheit sein, ist mir richtig. Aber dadurch, dass wir halt diese Tiere in Gefangenschaft sehen und den Tieren näher sind, bekommst du ja auch einen Bezug zu den Tieren, zu der Umwelt und wächst vielleicht auch mit einem anderen Verständnis auf. Das will ich ja meiner Tochter vermitteln, ne, dass sie einen gewissen Respekt und alles den Tieren gegenüber bekommt. Und das, denke ich, ist immer eine gute Lernmöglichkeit, wenn man Tiere sieht, auch wenn die in Gefangenschaft sind, dass man vielleicht in seinem späteren Leben dann was dafür tut, dass es halt den Tieren gut geht. Ne?
Ja, oder einfach, das Kind hat Spaß an den Tieren. So. Es ist ja, doch cool, als Kind sowas zu sehen.
Alles,
Mann, ich war
super auf, Teufel, ich, das ist echt.
Ja, manchmal gibt es so berechtigte Gründe. Manchmal, ja, sollte man einfach mal ein bisschen mehr Spaß haben. Ich sag dir ehrlich, ja, du kannst es nie allen recht machen. Ich gebe ja meinem Hund Trockenfutter. Ey, das ist echt teures Trockenfutter, ja. Aber es ist halt Trockenfutter, ja. Und dann kommen wieder die Experten, die sagen, wie, du gibst deinem Hund Trockenfutter, das muss gebarft werden. Und hast du nicht gesehen, Mann, es kriegt echt gutes Trockenfutter. Aber gut, was soll's. Matthias, UFC hatten wir am Wochenende. Hast du es im ganzen Urlaubsstress überhaupt schauen können?
Ich hab's mir angeschaut. Ich muss allerdings zu meiner Entschuldigung sagen, lass mich gerade überlegen. Ich meine, ich habe nur die Maincard geschaut. Ich habe die Prelims nicht angesehen. Das habe ich leider zeitlich nicht geschafft, weil wir dann am Sonntag abgeflogen sind und Samstagabend war ich mit Kofferpacken beschäftigt, sodass da die Prelims weichen mussten. Außerdem ist es manchmal schwierig für mich, wenn die Prelims so früh kommen, meine Frau davon zu überzeugen, sich die Prelims auch mit mir anzuschauen, weil es ist dann schon ein relativ langer Kampfsportabend. Ja, und da stoße ich nicht immer auf Verständnis von meiner Frau.
Ja, kenne ich irgendwoher.
Also ich will Samstagabend auch mal was anderes schauen als Kampfsport. Und die Woche über haben wir halt wenig Möglichkeiten, weil ich ja jeden Abend relativ lange arbeite. Ich komme immer so zwischen 10:30 und 11 nach Hause. Dann wird zu Abend gegessen, dann gehen wir ins Bett. Das heißt, einen Samstagabend oder einen Sonntagabend schaust du mal ein bisschen Fernsehen. Und wenn es dann natürlich nur Kampfsport ist, für so eine Frau sind natürlich dann 4-5 Stunden so ein komplettes Event von der UFC doch einfach zu lang. Kann ich meine Frau auch verstehen.
Ich glaube, die sind Samstag auch um 9 Uhr schon gestartet, die Prelims. Bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir doch, eigentlich bin ich mir sicher, 21 Uhr waren die Prelims von Chito Vera gegen Corey Sandhagen. Aber ich weiß jetzt schon, die Prelims werden nur die allerwenigsten hier geschaut haben. Deshalb springen wir direkt drüber. Ja, Co-Main Event könnten wir eigentlich mal besprechen. Holly Holm gegen Jana Santos. Holly Holm zählte tatsächlich für, ich glaube, fürs Ring Magazine. Eine Zeit lang, da war sie noch nicht in der UFC, zur besten Boxerin aller Zeiten. Weißt du das?
Ja, die hat da viele Auszeichnungen bekommen. Und ich habe mir tatsächlich, als sie in die UFC gewechselt hat, einige ihrer Boxkämpfe angeschaut.
Ja, deshalb.
Einfach Interesse halber, ne, um mich vorzubereiten auf ihre Kämpfe in der UFC. Und da waren schon richtig knackige Dinger dabei. Also die Frau hat Dynamit in den Fäusten und auch eine spannende Geschichte, wie sie zum Sport gekommen ist. Ja, also ich finde sie super. Wir haben schon öfter mal einen Witz auch über sie gemacht, aber als Kämpferin, als sie dann damals den Titel gewonnen hat gegen Ronda, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vom Sofa aufgesprungen bin und das eine riesen Überraschung war. Also es war so ein Moment in der UFC, den man nicht vergisst, als die große Ronda vom Thron gestürzt wurde und vor allem dann auch so spektakulär vom Thron gestürzt wurde mit diesem Roundhouse-Kick, der da eingeschlagen hat. Ja, seitdem bin ich eigentlich schon so ein bisschen Holly-Fan.
Absolut. Ehemalige Championess hatte auch mal einen Fight gegen Jermaine de Randamie um den Titel. Den hat Jermaine de Randamie aber, glaube ich, gewonnen. Und genau, ja, ich erinnere mich. Ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her. Damals wollte Jermaine de Randamie aber nicht gegen Chris Cyborg kämpfen. Deshalb wurde de Randamie tatsächlich der Gürtel auch abgenommen. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht. Ich glaube, sie ist noch aktiv. Aber sprechen wir lieber über Holly Holm. Ja, eine solide Performance, 15 Minuten lang. Aber das ist halt wieder so ein Fight, da sehe ich dann in der Gewichtsklasse so eine Kämpferin wie Nunes warten und ich denke mir so, na, ich denke nicht, dass es da nochmal für den Titel reicht, oder? Sie ist halt auch echt schon alt geworden. Sieht man nicht unbedingt im Käfig, dass sie so alt ist? Sie kann immer noch abliefern. Reicht es aber für den Gürtel? Ich würde ihr einen Titelfight tatsächlich echt nochmal gönnen. Also wir machen zwar immer Späße im Podcast darüber, aber ich würde ihr ihren Titelfight durchaus nochmal gönnen. So ein Last Ride, weißt du?
Also ich denke auch, wer so lange und so motiviert dem Kampfsport nachgeht, den muss man respektieren, den muss man pushen. Und so einem Menschen muss man natürlich auch so einen Titelfight nochmal gönnen. Und ich finde, sie ist auch jemand, der keinen Gegner scheut, der auch in dem hohen Alter wahnsinnige Performance noch hinlegt. Also ich finde, wenn du sie körperlich siehst, wie gut die Frau in Form ist, was das für ein, jetzt nicht missverstehen, ist keine Beleidigung.
Matthias, dein Internet verabschiedet sich also wieder gerade.
Watch, das ist jetzt ein Scherz.
Hast du eine Nachricht bekommen bei WhatsApp oder so vielleicht?
Das kann sein, weiß ich jetzt nicht. Okay. Hörst du mich jetzt wieder gut?
Jetzt höre ich dich wieder gut, ja.
Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also jemand, der über so viele Jahre so abliefert und auch in dem hohen Alter noch mit so viel Herzblut dabei ist und natürlich auch die Form von ihr. Ich meine, wie die Frau aussieht mit über 40. Also ich finde sie super und gönnen wir ihr den einen Titelrun nochmal.
Wem wir auch einen Titelrun gegönnt hätten, wäre Chito Vera gewesen. Der konnte aber nicht so ganz reinfinden. Er hat eine Split-Decision gegen Corey Sandhagen verloren. Eine echt wilde Punktentscheidung, muss ich sagen. Also ich könnte schon verstehen, wie man Chito Vera eine Runde geben könnte. Aber das Problem war, er hat einfach immer nur zum Schluss einer Runde hin losgelegt. Und das war halt am Ende dann zu wenig. Wenn du die letzten 20 Sekunden gut aussiehst, der Fight hat aber noch 4 Minuten und 40 Sekunden mehr. Oder die Runde hat noch 4 Minuten und 40 Sekunden mehr. Corey Sandhagen, der ist ja durchgehend aktiv geblieben, ne? Immer was anderes, immer anders gekämpft, dann hier ein Flying Knee, dann kam da auf einmal ein Ellbogen, dann ging er da auf einmal auf den Takedown, immer eine neue Aktion gebracht. Das heißt, Chito Vera konnte hier einfach gar nicht in den Fight finden, hatte ich das Gefühl. Es war ja im Vorfeld bekannt, dass Chito Vera schon so kämpft, dass er zwar weniger Fäuste verteilt, aber dafür harte Fäuste, aber diesmal war irgendwie von allem nicht so viel da, oder?
Ich kann einfach so nicht kämpfen. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Es sah so aus, als hätte er die totale Ladehemmung. Er ist nicht in den Rhythmus reingekommen. Er hat auch nicht die richtige Distanz gefunden. Er hat natürlich in meinen Augen, klar, wenn man vorm Fernseher sitzt, kann man das immer leicht sagen, er hat viel zu wenig riskiert. Der ist ja mördermäßig talentiert. Der hat ja extreme Fähigkeiten. Und auch in seiner Ecke, sein Coach, sein Trainer, die haben auf ihn eingeredet, haben gesagt, du musst mehr machen, mach dies, mach jenes. Aber er hat nichts davon irgendwie umsetzen können. Anscheinend ist er mit der Beweglichkeit von Corey Sandhagen nicht klargekommen. Logisch, das könnte man von der Kritik her sagen. Sandhagen hat sich teilweise bewegt wie ein Leichtkontakt-Kickboxer, hat leichte Schläge gemacht, schnelle Schläge, ist jetzt nicht so auf die Knockouts ausgegangen, ist viel aus der Bewegung rausgearbeitet und hat sich dem Kampf vielleicht nicht so gestellt, aber hey, das war technisch allerhöchstes Niveau. Und warum sollte ich mich auf einen Schlagabtausch einlassen, wenn ich doch mit meiner Speed und meiner Technik den Kampf so dominieren kann?
Ja.
Also Corey Sandhagen aus meiner Sicht clever gemacht, keine Risiken eingegangen, technisch sauber gearbeitet, sich auf seine Geschwindigkeit verlassen und mit Chito Vera da in Schlagabtausch zu gehen, die härteren Schläge auszutauschen, das hätte gegebenenfalls dazu führen können, dass er den Kürzeren zieht. Und dieser Technik-Speed-Vorteil, wobei Chito Vera ja auch eigentlich ein guter Techniker ist. Man hat es ja teilweise auch gesehen, wenn er mal Aktionen gebracht hat, wie gut der boxen kann, wie der arbeiten kann. Der hat auch gute Beintechniken. Vielleicht nicht so ein Niveau wie ein Corey Sandhagen, der wirklich ein sehr, sehr guter Kickboxer ist. Aber was hat ihn da gehemmt, einfach mehr zu zeigen und vielleicht doch dann irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt nochmal ein höheres Risiko ein? Das habe ich halt so ein bisschen vermisst. Das ist natürlich eine Frage, die ich ihn selber gerne fragen würde. Ich würde selber sagen, ey, was war los? Was hat dich da zurückgehalten? Was hat dich gehemmt, in manchen Runden ja so langsam zu agieren und so sparsam zu agieren? Also manchmal weiß man nicht, was da los war. Wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass Kämpfe im Kopf entschieden werden, weil Chito Vera war jetzt auch nicht körperlich erschöpft. Der war nicht mal richtig außer Atem, weißt du, da wo ich mir denke, okay, wenn er jetzt vielleicht nicht auf dem Trainingslevel war, wenn er jetzt außer Atem war, aber diesen Eindruck hatte ich nicht. So dieser letzte Endspurt, den er dann gemacht hat in der fünften Runde, das kam halt einfach zu spät, da hätte er auch nichts mehr rumreisen können. Und ich habe alle Runden für Corey Sandhagen gesehen und es fällt mir auch schwer, da irgendwo eine Runde zu sehen, die man hätte für Chito Vera geben können. Und schon gar nicht den ganzen Kampf. Da war, glaube ich, ein Kampfrichter, der gesagt hat, hier, also keine Ahnung, wo der gesessen
hat. Vielleicht hat er einfach vertauscht, die beiden. Jetzt ohne Scheiß.
Nein, ja, vielleicht hat er auf einmal gemerkt, oh, blau und rot, kann ja mal vorkommen. Ja. Also das war leider enttäuschend. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe ja sogar im Vorfeld auf Chito Vera getippt. Ich habe gedacht schon, dass Sandhagen der sein wird, der mit hoher Frequenz arbeitet, aber dass irgendwann Vera ihn stellen kann, ihn dann in so einen harten Schlagabtausch verwickelt und dann dadurch natürlich den Kampf gewinnen kann. Aber das ist hier leider nicht passiert.
Wie geht es denn jetzt weiter im UFC Bantamweight? Die Situation ist relativ spannend. Wir haben Corey Sandhagen jetzt auf der Nummer 3. Das Problem ist, Dvalishvili auf der 1 bekommt wahrscheinlich die Nummer 11, Umar Nurmagomedov. Das heißt, wir haben jetzt nächsten Monat, also fast nächsten Monat, Sterling gegen Cejudo. Dvalishvili versus Umar Nurmagomedov. Das aber erst im Juli, weil Dvalishvili sich operieren lässt. Sehen wir vielleicht Sean O'Malley gegen Sandhagen oder sehen wir O'Malley direkt um den Titel kämpfen, also gegen den Sieger aus Cejudo versus Sterling. Was denkst du, wenn du jetzt Matchmaker wärst, machst du O'Malley gegen Sandhagen oder machst du O'Malley gegen den Sieger aus dem Titelkampf und Sandhagen muss halt gegen Piotr Jan vielleicht nochmal ran, Rematch?
Also ich kann ja meine Fanbrille so schnell nicht ablegen und ich möchte natürlich die Kämpfer möglichst schnell und oft aktiv sehen. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, Sean O'Malley vorher nochmal zu sehen, dass der das nicht aussitzt. Nur ich befürchte, dass der kein Risiko eingehen wird, dass der abwartet, bis er an der Reihe ist, um dann direkt um den Titel zu kämpfen. Sean O'Malley gegen Corey Sandhagen, das wäre auf alle Fälle ein interessanter Kampf, weil beide halt ein sehr gutes Striking haben, gute Fauststöße, gute Kicks haben, klasse Kickboxen, beide haben eine gute Beinarbeit. Das wäre mit Sicherheit ein Kampf auf richtig hohem Kickbox-Niveau, der Spaß machen würde. Aber ich befürchte, Sean O'Malley wird das aussetzen. Und Chito Vera, den könnte man jetzt gegen Piotr Jan setzen, oder? Beide haben verloren. Ja. Beide müssen wieder auf die Siegerstraße kommen. Das wäre vielleicht ein interessanter Kampf. Wobei ich jetzt nicht genau im Kopf habe, was wir da noch außenrum haben in dieser Gewichtsklasse. Das sind ja auch noch einige, die natürlich weiter nach vorne kommen wollen. Und wenn wir jetzt hier in dem engeren Kreis bleiben und die das wieder unter sich auskämpfen, dann wären natürlich die in der Rangliste dahinter stehen, so ein bisschen abgeblockt.
Schwierige Situation tatsächlich. Aber Vera wollte tatsächlich auch, glaube ich, den Fight gegen Jan, ne? Hat, glaube ich, relativ schnell so ein Callout geliefert. Hast du es gesehen oder kommst du da als Fan einfach drauf?
Habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, ist jetzt für mich neu.
Gut. Matthias.
Aber dann haben Chito Vera und ich ja die gleichen Gedanken.
Was jetzt? Wir haben nächste Woche kein UFC.
Ach Quatsch, das ist ja jetzt ein Scherz, oder?
Nein, wir haben
kein UFC-Event.
Nein, wir haben WrestleMania. Guckst Wrestling?
Du, das habe ich geguckt, als ich die UFC noch nicht kannte, als junger Bub. Da warst du wahrscheinlich noch ein Spiegelei irgendwo. Es ist verdammt lang her, aber seit ich dann irgendwann die UFC entdeckt habe, was ja witzigerweise auch mega interessant ist, weil ich habe ja mit 10 Jahren mit Kampfsport angefangen und in der Stadt, wo ich Kampfsport trainiert habe, da hatten wir natürlich verschiedene Kampfsportschulen oder Kampfsportvereine. Da gab es Taekwondo, da gab es Karate, da gab es Judo, da gab es dann Wing Chun, also Kung Fu. Das sind so jetzt die 4 Sachen, die mir spontan einfallen. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese verschiedenen Vereine uns bekannt waren. Und wie gesagt, ich war 10, 11, 12 Jahre alt. Da haben wir schon darüber gesprochen im Training, was ist besser? ja, was kommt, was mache ich jetzt, wenn so ein Wing Chun-Kämpfer ankommt und was mache ich gegen den Judoka? Und da haben wir schon als Kinder darüber philosophiert und diskutiert, welche Kampfsportart besser ist. Und ja, dann ein paar Jahre später kam dann die UFC, der erste Event. Ich kann mich noch daran erinnern, an dem Tag, als ich in die Videothek gegangen bin. Viele werden sich jetzt fragen, Videothek, was ist das? Aber ich bin dann in die Videothek gestampft und dann stand dann da diese Videokassette, das Cover, das etwas komische Cover, was man erstmal gar nicht identifizieren konnte, weil das war dieses Männchen, was auf dieser Weltkugel gestanden hat oder die Weltkugel gehalten hat. Ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig erinnern. Jedenfalls stand da die Videokassette und ich bin dann darauf zugegangen, habe die Kassette umgedreht und habe das gelesen und dachte mir, wow, endlich bekomme ich meine Frage beantwortet. Was ist jetzt die beste Kampfsportart? Und damals, als es losging, war es ja tatsächlich noch so, dass es eigentlich kein MMA gab. Es gab ja kein MMA. Es gab nur Karate, Boxen und das wurde jetzt dann gegeneinander gemessen. Also es war spektakulär für mich. Ich habe vom Fernseher, ich habe geklebt. Ich habe geklebt an diesem Fernseher. Ich war nervös. Das war, also ich kann es dir gar nicht beschreiben. Es war ein Riesenerlebnis damals für mich. Es war was Neues, was sich da geöffnet hat für mich. Und dann ging das los mit diesem UFC-Fan-Sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wann diese Videokassette da in der Videothek stand. Lange, lange her. Irgendwann in den 90er Jahren, wo ich noch sehr, sehr jung war. Und dann war ich halt angefixt von der ganzen Geschichte. Und ich kann mich noch daran erinnern, danach habe ich dann immer wieder mal Videokassetten bekommen über irgendwelche Wege von irgendwelchen Kumpels aus Russland, aus Brasilien mit einer ganz schlechten Qualität, wo du dann irgendwelche gemischten Kampfsportarten dir anschauen konntest. Also ich kann nur drüber schmunzeln. Und die Kämpfe waren teilweise wirklich schlecht. Also nicht zu vergleichen mit dem Level, auf dem wir uns jetzt hier beim MMA bewegen. Also eine spannende Sache. Und danach habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich an irgendeine Kassette gekommen bin, an irgendeine Videokassette gekommen bin von der UFC. Das war damals alles nicht so einfach. Du hattest natürlich null Informationen, keine Background-Geschichten. Das heißt, du warst dann darauf angewiesen, den Kommentatoren da zu lauschen, wenn die was erzählt haben. Das war so spannend. Und nichtsdestotrotz hast du so wenig Informationen bekommen, dass man das, was man jetzt alles bekommt, ja, kaum glauben kann. Wir wissen ja mittlerweile alles über die Kämpfer. Wenn ich jetzt wieder dein letztes Video, leider heute Morgen beim Frühstück habe ich geschaut, das Video Pereira mit seinen Trainingspartnern. Also super, wie du das aufgearbeitet hast, wie du die Trainingspartner genannt hast, was sie gemacht haben. Habe ich beim Frühstück geschaut mit einem Cappuccino. Krass, das zu erfahren, diese Hintergrundgeschichten. Dann zu sehen, dass ein Chuck Liddell, ne, Iceman, dass der da auf einmal mit im Training involviert ist. By the way, ich habe es schon erzählt, habe Chuck Liddell ja schon persönlich getroffen.
Auf dem Klo.
Richtig, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. Ja. Ich habe ihn, aber das möchte ich auch wieder betonen, ich habe da wirklich beim Pinkeln gestanden und gucke neben mich und da steht da auf einmal Chuck Liddell, der Iceman. Das können jetzt viele Zuschauer vielleicht nicht nachvollziehen, aber das ist ja auch so einer, mit dem ich groß geworden bin bei der UFC. Und dann pinkelst du da und auf einmal steht der vor dir. Das ist ein Riesending für mich. Da habe ich gedacht, Matze, gut, dass ich das Becken noch getroffen habe. Ein Riesenmoment für mich, weil ich ein mega Fan war von diesem Typen. Schaut euch mal die Kämpfe an. Da gibt es keinen Kampf, der langweilig ist vom Iceman. Spektakulär. Also ein krasses Ding nach dem anderen gegen Randy Couture, gegen Tito Ortiz und die ganzen Namen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann sind wir aus der Toilette raus und dann habe ich allen Mut zusammengefasst und habe ihn angesprochen.
Ja.
Und auf der Toilette hätte ich es nicht gemacht.
Ja. Hast du aber auch Hände gewaschen, oder? Er hoffentlich auch.
Natürlich. Er hoffentlich auch. Nee, und dann haben wir ein kurzes Gespräch geführt, war ganz nett. Natürlich konnte ich ihn da nicht lange aufhalten, ich hatte ja auch keine Zeit. Ja, und dann ist er seines Weges gegangen. Und dann erzähle ich es halt auch immer wieder, als der seines Weges gegangen ist, habe ich gedacht, scheiße, der kann ja kaum noch laufen.
Ja.
Hüfte, Knie, Schultern, der war krumm und schief. Also da hast du gesehen, was für einen hohen Preis du bezahlst, wenn du über viele Jahre da im Käfig kämpfst. Auf der anderen Seite, klar, wird jetzt der eine oder andere sagen, ne, du hast Tennisspieler wie Boris Becker, da sind auch die Hüften kaputt oder auch diverse Turner, die ich kenne, die kaputt sind und Gewichtheber.
Oder mal ehrlich, ja, Matthias, wie viele kennen wir aus dem Verwandtenkreis, und Bekanntenkreis, ja, die sind einfach Arbeiter. Ja. Die sind Arbeiter, sind richtig 50 und die, ja, haben auch kaputte Knie und hast du nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt.
Ich bin voll bei dir. Ich, ja, erlebe es ja jeden Tag im Studio. Wie viele haben da eine künstliche Hüfte, ein künstliches Kniegelenk und die haben nie Kampfsport gemacht. Also das eine hat vielleicht auch nur bedingt mit dem anderen zu tun. Und es ist auch so, wenn du jetzt mal zum Beispiel den Strongman-Sport anschaust oder Gewicht heben, rein statistisch gesehen haben die ja weniger Bandscheibenvorfälle als die, die kein Gewicht heben machen.
Das ist tatsächlich eine Sache, die wollte ich dich noch fragen. Ich habe ja dein Video mit dem Dennis Kohlrus gesehen, ne?
Ja.
Und dann habe ich mal gesehen, was der so an Erfolgen quasi, an Errungenschaften hat.
Ja.
Und ich frage mich, wie kann es sein, dass jemand, der so schwere Gewichte hebt, da nicht mit 50 auf Krücken laufen muss?
Tja.
Oder ist es, wie es ist? Oder ist es ein Berufsrisiko?
Natürlich ist es ein Berufsrisiko und auch im Strongman-Sport gibt es immer wieder schwere Verletzungen. Kann man ganz oft sehen und ich bin ja auch da bei den ganz großen Wettkämpfen gewesen. Habe auch selber schon, möchte ich jetzt auch mal sagen, einige Strongman-Wettkämpfe veranstaltet. Da gibt es natürlich auch immer Verletzungen. Aber die Verletzungen hast du natürlich auch im Winter beim Skifahren. Die Verletzungen hast du beim Fußballspielen. Also ganz verletzungsfrei geht es beim Sport halt nie. Aber wenn man das auf die breite Masse sieht, haben diese Strongman-Athleten nicht mehr Probleme oder Verletzungen als jetzt, ja, der in Anführungsstrichen normale Mensch, nennen wir es mal so.
Spannend. Weißt, ja, du eigentlich, welchen Kampf wir komplett vergessen haben?
Du meinst wahrscheinlich den dritten, vor der Holly.
Nee. Nee. Wir haben am Wochenende Kampfsport. Jetzt am Wochenende. Wir haben keinen UFC, aber wir haben Kampfsport.
Ist Boxen, glaube ich, ne?
Ja, und kein Mensch spricht darüber, Matthias.
Ja, deswegen. Also ich musste es mir jetzt auch gerade irgendwo aus den Fingern saugen. Ich hatte es noch so im Hinterkopf. Ja. Aber ganz ehrlich, selbst mich, und ich bin ja wirklich ein Riesenfan, was Kämpfe betrifft, selbst mich reizt dieser Kampf nicht. Wir haben im Boxen einfach das Problem, schon seit vielen Jahren, dass nicht die Besten gegen die Besten kämpfen. Und das, verzeih mir den Ausdruck, das kotzt mich an.
Und deshalb sind wir auch wahrscheinlich UFC-Fans. Weil hier eben die Besten gegen die Besten kämpfen.
Absolut. Und wenn wir dann früher mal den Besten gegen den Zweitbesten oder den Champion gegen den anderen Champion gesehen haben, und dann wurde der Kampf entschieden, dann wurde dann von Rückkampf gesprochen. Wie viele Jahre hat das gedauert, bis der Rückkampf gemacht wurde?
Ja, absolut. Außer AJ gegen Usyk kam relativ flott, aber auch nur wahrscheinlich, weil AJ der Verlierende war.
Ja, wahrscheinlich hat man da die Verträge etwas schlauer ausgehandelt. Ja. Aber teilweise hat das schon sehr lange gedauert, bis dann die Rückkämpfe gekommen sind. Und das ärgert mich halt einfach. Und das macht eigentlich das Boxen ein bisschen kaputt. Und ich kann da der UFC einfach nur ein riesen Kompliment aussprechen. Was da gemacht wird, wie schnell uns die Kämpfe geliefert werden, die Titelkämpfe. Ich bin wirklich der Meinung, natürlich gibt es immer ein, zwei kleine Ausnahmen, aber ich bin wirklich der Meinung, der UFC kämpfen die Besten gegen die Besten. Und wir haben dann auch wirklich den Besten als Champion. Und wenn dann mal ein Rückkampf gemacht wird, dann dauert das auch keine Ewigkeiten, sondern man versucht es schon relativ schnell und zügig umzusetzen. Und deswegen haben wir ja schon auch eine Quadrologie gehabt oder eine Triologie. Also wirklich spektakulär, kann man ein Riesenkompliment aussprechen. Und wenn ich dann aufs Boxen zurückprojiziere, wie das damals war, wir haben Top-Kämpfer in Europa, in Deutschland gehabt, die nicht gegeneinander geboxt haben, weil sie Angst hatten, sie müssten ein Stück vom Kuchen abgeben. Wer hätte denn nicht gern einen Felix Sturm gegen einen Arthur Abraham gesehen? Hm. Beide haben sich feiern lassen als die besten Boxer, sind aber nie gegeneinander angetreten. Also das fand ich extrem traurig und ärgerlich. Und jetzt ist deren Karriere vorbei. Ja, auch von aus meiner Sicht relativ schlecht vom Management her. Weil man hätte da doch durchaus Verträge aufbauen können. Man hätte riesen Events mit einem deutschen Fernsehen hier in Deutschland machen können und mit Rückkampfklauseln aber, und hin und her.
Aber warum?
Aber
man hatte doch die riesen Events mit dem deutschen Fernsehen, hatte man ja schon. Ja. Weißt du, warum sollte man gegeneinander kämpfen?
Mit selektierten Kämpfern.
Ja. Also warum, wenn du auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist und da ist ein anderer deutscher Boxer, ist auch. Und du hast die Wahl. Gehe ich ein hohes Risiko ein oder gehe ich ein geringes Risiko ein? Du hast super Bezahlung trotzdem. Fernsehsender hast du trotzdem. Du hast alles. Du suchst dir einfach aus, gehst du ein hohes oder niedriges Risiko ein? Natürlich gehst du ein niedriges Risiko ein. Ist doch klar. Ja. Weil eine Niederlage würde dir schaden. Finde ich nicht verwerflich, sage ich ehrlich.
Ich kann natürlich auch die Sicht des Sportlers verstehen. Wer dann, der schaltet ja irgendwann ab und dann geht es nicht mehr um das sportliche Interesse, sondern wahrscheinlich nur noch um das wirtschaftliche Interesse. Wenn es um das sportliche Interesse gehen würde, dann würde ich doch selber wissen wollen, bin ich der Beste aller Zeiten. Wenn ich was für die Geschichte machen will, für die Geschichtsbücher, dann hätte ich so einen großen Kampf eingehen müssen. Aber oftmals stehen da wahrscheinlich doch die wirtschaftlichen Gründe im Vordergrund.
Aber Matthias, lass uns mal beim Fight am Wochenende bleiben. Wir haben nämlich Anthony Joshua, der hier nach seinen beiden Niederlagen gegen Alexander Usyk zurückkehrt. Das Ganze läuft bei The Zone. Ich muss gleich mal schauen, um wie viel Uhr. Die kämpfen in der O2 Arena in London. Das heißt wahrscheinlich bei uns zu einer ganz normalen Primetime-Uhrzeit.
22, 23 Uhr ist es dann meistens.
Warum sehe ich denn hier dreimal Vorkämpfe und Haupt... Ach so, nee. Vorkämpfe ab 20 Uhr.
Ja, das ist so der Standard, wenn aus London gekämpft wird. Oder in Deutschland Vorkämpfe 20 Uhr und das Main Event, der Hauptkampf, meistens so gegen 22, 23 Uhr.
Ich sag dir ehrlich, Matthias, ich könnte jetzt eingeben, AJ-Tickets mache ich mal im Hintergrund, denn es gibt tatsächlich noch mehr als genug Tickets. Wir könnten quasi spontan am Samstag nach London fliegen und Anthony Joshua schafft es nicht, die O2 Arena in London, da waren wir ja auch, auszuverkaufen. Da ist super viel noch frei. Wenn ich mal gucke, hier Sektion. Weißt du noch ungefähr, wo wir saßen in London?
Ja. Die Tickets, kann ich sehr gut dran erinnern.
Tickets würden jetzt ungefähr 170 Pfund kosten, also 200 Euro. Aber ihr wärt auch relativ nah am Ring. Also wir saßen schon echt gut damals in London.
Ja.
Das ist Sektion, also vor allem die Fans, die in London auch waren, das ist Sektion 102, 103. Ein bisschen über Floor-Level, aber nicht ganz oben. Ey, finde ich schon krass tatsächlich. Da ist echt einiges noch übrig. Überrascht mich ein bisschen, dass es AJ nicht schafft, die O2 auszuverkaufen. Klar, es sind trotzdem knapp 20.000 Plätze, muss man erstmal schaffen. Aber von über 60.000 verkauften Tickets zu, wir müssen Verlosung machen, damit es nach ein paar Leuten in der Halle aussieht wahrscheinlich. Ist schon ein krasser Sprung. Wir brauchen auch kämpferisch.
Für mich nachvollziehbar.
Klar, weil kämpferisch brauchen wir auch nicht unbedingt, weißt du das? Tyson Fury boxt auch gegen Derek Chisora vor 60.000. Und da weiß auch jeder Mensch, das wird nichts Krasses. Das wird nichts Besonderes. Genauso hier auch. AJ wird diesen Kampf nicht verlieren. Und wenn doch, dann gute Nacht. Ne? Dann wirklich gute Nacht. Es gibt teilweise auch schon Tickets für 100 Pfund. Also falls jemand von euch spontan sagt, ich meine, ganz ehrlich, was zahlst du? Ryanair, fliegt Ryanair noch von Frankfurt aus?
Ja, wenn nicht gestreikt wird oder wenn die nicht pleite sind.
Es gibt hier von Frankfurt Hahn nach London Flüge. Ja, okay, da sind wir jetzt am 9. Mai, nicht so spontan, für 20 Euro. Für 20 Euro kommst du nach London, das ist der Wahnsinn. Aber ich find's krass, eigentlich hat so ein AJ-Fight, hast du keine Chance hinzugehen. Tyson Fury gegen Dillian White war auch nichts Besonderes vom Matchup her, ja. Da waren 500.000 Leute bei Ticketmaster in der Warteschlange, um sich Tickets zu holen. Die haben vor 50.000 Leuten geboxt. Du hast keine Chance gehabt, an Tickets zu kommen. AJ, kannst du hingehen, als wäre es so ein deutsches MMA-Event am Wochenende, weißt du, wo du ohne Probleme hingehen kannst. Finde ich überraschend. Sind natürlich große Ambitionen trotzdem. 20.000 muss man erstmal vollkriegen. Hat Floyd Mayweather nicht geschafft in London. AJ wird das wahrscheinlich noch schaffen. So Abendkasse, weißt du, in London bist du mit den Jungs unterwegs, sagst, oh, AJ boxt heute, gehen wir hin. Aber trotzdem überrascht es mich tatsächlich. Kämpferisch ja, brauchen wir gar nicht so viel sagen.
Woran liegt's, Carsten? Woran liegt's?
Er hat seine Fights bald verloren. Die Leute sind doch Erfolgsfans. Was denkst du denn, wie viele Leute würden in die Allianz Arena kommen, wenn der FC Bayern morgen absteigt? Wenn der FC Bayern jetzt in der zweiten Liga spielt, wie viele Leute kommen dann in die Arena?
Ja, ist jetzt ein krasser Vergleich. Immer schwierig, da so extreme Vergleiche zu ziehen, weil der Weg nach unten von Bayern wäre natürlich dann relativ lang. Aber selbstverständlich, obwohl die Fußballfans sind schon ziemlich treu. Also wir haben auch viele Zweit-Bundesliga-Mannschaften, die volle Stadien haben, glaube ich zumindest.
Ja, aber der FC Bayern ist halt auch so ein riesen kommerzieller Erfolg. Da kannst du ja nicht mit dem KSC zum Beispiel vergleichen oder Alemannia Aachen oder so.
Sondern ja, aber trotzdem sprechen wir hier von einem Spitzenboxer, der verliert zweimal und schon will dich keiner mehr sehen. Dann kommen wir wieder auf das Thema zurück, was ich vorhin hatte, warum ein Arthur Abraham nicht gegen einen Felix Sturm geboxt hat, als Beispiel. Ich habe die beiden jetzt einfach nur mal rausgepickt, weil sie mir spontan einfielen. Das würde erklären, warum die nie gegeneinander geboxt haben. Wenn das Risiko so groß ist, dass man da mal verliert und dann will dich keiner mehr sehen, ist schon eine krasse Nummer. Ja.
Das Problem ist natürlich auch, dass der Gegner halt das Problem ist. Ja. Natürlich würde ein AJ gegen Annie Ruiz oder gegen Deontay Wilder oder eben gegen Tyson Fury oder gegen Usyk vielleicht sogar nochmal, das wird natürlich viel mehr verkaufen.
Ja.
Aber AJ alleine zieht nicht mehr. Und das ist krass. Oder? Das ist ehrlich eine Hausnummer. Aber was soll's. Trotzdem freue ich mich auf den Fight, weil im Mainstream berichten die Leute ja trotzdem. Das ist der typische, heute berichtet RTL über Boxen, Boxkampf. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Der Klitschko-Bezwinger. Der Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua.
Das übrigens war ein richtig geiler Kampf damals. Von beiden, wie ich finde.
Ja. Ja,
war ein richtig spektakuläres Ding.
Irgendwann muss das halt ungemütlich werden für die Klitschkos. Wobei Vitali ja, glaube ich, der hat nicht mit der Niederlage aufgehört, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich noch an die Kämpfe gegen Lennox Lewis erinnern.
Ja.
Und hat er danach noch gekämpft oder hat er dann aufgehört?
Ja, klar.
Ich weiß es nicht mehr.
Doch, der hat...
Lennox
Lewis war ja, glaube ich, 2004. Vitali Klitschko kämpft auch mal gegen Shannon Briggs danach. Ich kann ja kurz mal nachschauen. Seinen letzten Fight.
Ich glaube auch nicht, dass der mit der Niederlage abgetreten ist. Aber
ach, der hatte... Vitali Klitschko hatte seinen letzten Boxkampf 2012 in Moskau gegen Char.
Der Vitali?
Ja.
Gegen Manuel Char.
Mahmoud heißt er mittlerweile. Okay. Derek Chisora war der Fight davor. Und davor gegen Tomasz Adamek. Jan Briggs war 2010. Er ist auch seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Lennox Lewis war 2003.
Gott, bin ich alt. 20 Jahre her. Scheiße.
Siehst du mal.
Oh, ich habe Scheiße gesagt. Kannst du es rausschneiden?
Ja.
Okay. Ja, aber gut. Kommen wir zurück zur MMA-Welt und bedanken uns nochmal ehrfürchtig bei der UFC, dass sie uns halt diese Kämpfe liefert. Und es geht ja jetzt wirklich in diesem Jahr mega spannend weiter. Also ich freue mich klar auf Israel Adesanya gegen Pereira. Das wird ja Quadrologie eigentlich. Dann das Comeback von Henry ist natürlich auch ein Wahnsinnsding. Also allein die beiden Events sind schon so mega spannend. Unglaublich, absolut unglaublich.
Gut, Matthias. Dann würde ich sagen, war es auch mit der Episode für heute. Vielen Dank, dass du dir jetzt sogar im Urlaub die Zeit genommen hast. Und deshalb würde ich sagen, genieß weiter den Urlaub, genieß ein paar schöne Stunden mit der Familie. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Wie könnte ich auf eine verzügliche Unterhaltung mit dir verzichten Und wie könnte ich das unseren Podcast-Fans antun, dass wir zum ersten Mal unseren Podcast seit Beginn unseres Podcasts ausfallen lassen? Nein, natürlich nicht. Und mal ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt im Urlaub mehr Zeit für unseren Podcast, als wenn ich daheim bin. Also überhaupt kein Problem, vor allem, wo man ja mittlerweile überall Internet hat und man ja auch überall besseres Internet hat als in Deutschland. Also hier in Dubai klappt das ja wirklich wie geschmiert. Egal, wo du dich hier befindest, hast du ein G mehr als in Gudensberg. Wahrscheinlich haben die hier schon 15G, aber egal, anderes Thema. Ja, super. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Leider konnten wir nicht ganz so spektakuläre Sachen heute erzählen. Aber ich denke mal, der nächste Podcast, der wird dann schon wieder spannender. Denn dann gibt es ja die Vorschau, unsere Prognosen für das nächste große UFC-Event. Und da solltet ihr natürlich unbedingt dabei sein. Also ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid und zuhört und ich natürlich mit dem Carsten dann wieder quatschen kann und ihr alle wieder mitbekommt, wie wenig Ahnung der Carsten hat und naja, ich überhaupt keine Ahnung habe. Bis dahin. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ciao.